NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Wir warten aufs Christkind, wir warten, wir warten, wir warten aufs Christkind, so wie jedes Jahr.
Wir warten aufs Christkind. So hieß jahrzehntelang eine Fernsehsendung im Ersten, die immer nachmittags am 24. Dezember lief. Und auch ohne diese Sendung, fast alle warten auf Weihnachten. Dass der Stress nachlässt, dass die Kerzen am Baum brennen, dass es Geschenke gibt. Aber wartet man eigentlich nicht ständig? Auf die große Liebe und an der Supermarktkasse? Auf die Geburt eines Kindes? Auf ein lebensrettendes Organ? Im Gefängnis oder in der Warteschleife? Unser Thema ist heute, zwei Tage vor Heiligabend, das Warten. Im Studio begrüßt Sie Michael Hollenbach.
Bitte warten Sie.
Wie geht man mit dem Warten um? Sind wir geduldig oder genervt? Kann das Warten vielleicht eine Chance sein, kreative Gedanken zu entwickeln? In der kommenden Stunde wollen wir dem Warten auf den Grund gehen.
Ich freue mich jedes Jahr auf Weihnachten. Einfach mit der Familie zusammen sein, dieses große Essen, was man hat bei den Großeltern. Dann natürlich auch die Geschenke. Also das ist ja immer da. Ja, einfach das nette Beisammensein, diese Atmosphäre, die dann immer jedes Jahr ist.
Gerade warte ich auch mit auf Weihnachten so ein bisschen mit, weil dann ist halt auch die Familie so zusammen. Das ist eigentlich auch mal ganz toll.
Mein Bruder wohnt nicht mehr zu Hause, also der wohnt an der Ostsee. Und meine Schwester wohnt auch nicht mehr zu Hause und dann sind wir halt an Weihnachten immer alle da.
Einfach, weil es so eine gemütliche Atmosphäre ist und ich weiß nicht, es stärkt so diesen Familienzusammenhalt auch immer an Weihnachten und man macht viel mehr.
Laura, Mathis, Jasper und Svea warten auf das Weihnachtsfest.
Eigentlich sollte Weihnachten eine Zeit der Besinnung sein, in der man sich die Zeit nimmt, das innere Grundwasser steigen zu lassen, sozusagen.
Christoph Mainz ist Bischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Braunschweig.
Wenn man die Zeit hätte, müsste man tatsächlich das Warten lernen, das geduldige Hören, die Ruhe, die Unterbrechung, die Besinnung.
Aber wer kann schon warten? Die Weihnachtskekse liegen schon Ende September im Supermarktregal.
Also na klar ist sozusagen Weihnachten auch immer ein Teil im Wirtschaftsgeschehen und die Wirtschaft folgt eben ihrer eigenen Logik. Da geht es darum, etwas zu verkaufen. Und natürlich möchten dann Läden und so möglichst viel verkaufen, fangen deswegen möglichst früh an. Wir sind immer schon ganz froh, wenn es uns gelingt, dass Weihnachtsmärkte erst nach dem Ewigkeitssonntag anfangen.
Denn eigentlich sollte die Adventszeit eine besinnliche Zeit sein. Eine Zeit des Wartens, ja sogar eine Zeit der Buße. Doch die Realität sieht anders aus, sagt der Philosoph Stefan Gosepart.
Das liegt natürlich jetzt daran, dass Weihnachten für uns so ein kommerzieller Betrieb geworden ist. Das ist aber eben genauso, was ich mit der Metapher des Hamsterrades meine. Man bringt sich selber unter einen Zugzwang, der gar nicht nötig ist.
Dass die Vorweihnachtszeit eine Wartezeit ist, sei eher ein Erbe vergangener Jahrhunderte.
Das andere ist aber, glaube ich, dass es wahrscheinlich kulturell in den früheren Zeiten in einer Agrargesellschaft, die sehr stark auf das Tageslicht angewiesen war, da gab es viel Wartezeit, in Anführungszeichen, weil die in den dunklen Stunden nichts machen konnten. Und daher ist uns so die Idee wahrscheinlich überliefert worden, dass das die ruhigeren Monate sind, wo man beim Kerzenschein ganz gemütlich zu Hause sitzt. Aber heute bei elektrischem Licht und all der Technik, die wir haben, ist das eigentlich doch vollkommen egal, ob es draußen dunkel ist oder nicht. Wir ackern doch durch.
Der religiöse Gedanke der Adventszeit rücke immer mehr in den Hintergrund, klagt der Braunschweiger Bischof.
Der Advent ist die Zeit, in der wir auf das Kommen Gottes warten. Es ist eine Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest. Und das hat natürlich ganz stark etwas mit dem Warten zu tun. Zugleich hat der Advent immer auch noch eine doppelte Bedeutung. Er bedeutet auch das Warten auf das zweite Kommen Christi. Nach Überzeugung der Christinnen und Christen wird ja irgendwann die Welt einmal zu einem Ende kommen. Und Gott wird sich zeigen auf der Welt. Und wir warten auf die Vollendung der Erlösung.
Doch dass das Weltenende bald bevorstehen könne, davon sind die wenigsten Christen überzeugt. Jürgen Schnare ist der Weltanschauungsbeauftragte der Hannoverschen Landeskirche.
In den Landeskirchen ist sicher der Eindruck einer nahe bevorstehenden Endzeit nicht sehr stark vertreten. Wir leben mit der Erkenntnis, dass alle diese Naherwartungen sich nicht erfüllt haben und leben stärker von dem Motto her, dass wir weiterhin unseren Alltag so zu leben haben, wie uns das als Christen aufgegeben ist. Und das Übrige überlassen wir halt Gott.
Kein Problem wird gelöst, wenn wir träge darauf warten, dass Gott sich darum kümmert. Martin Luther King. Warten.
Peter Forderer ist Soziologe und Kommunikationswissenschaftler.
Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass das Warten in erster Linie ja eine unangenehme Erfahrung ist. Es ist ja etwas, was man tut. Wenn das, was man gerne tun möchte, gerade nicht möglich ist, dann muss man warten. Hey, yo, wir warten.
Ich warte eigentlich tagtäglich so auf alles. Also man wartet auf den Bus, auf den Zug. Man wartet, dass die Schule endlich vorbei ist. Man wartet eigentlich überall drauf.
Stefan Gosepart ist Professor für Philosophie an der Freien Universität Berlin. Er unterscheidet zwei Aspekte des Wartens.
Das eine ist das ungewollte Warten, zu dem man irgendwie gezwungen wird. Man hat was vor, man ist unter Zeitdruck, der wahrscheinlich selber schon schlecht ist, und dann stört das Warten. Und das versuchen wir zu minimieren. Dann gibt es aber die andere Form von Warten im Sinne von eher Müßiggang, einer gewissen Langeweile, sich auf eine bestimmte Weise treiben zu lassen, die auch einen produktiven Aspekt in unserem Leben hat, und die sollten wir nicht eliminieren. Denn wir warten. Wir haben bestimmte Ziele im Leben, die wollen wir in einer bestimmten Zeit erreichen, und das haben wir uns vorgenommen und warten, die Wartezeit beim Arzt, dann kommt die eben als Einbruch in einen durchgeplanten Alltag, und in dem Sinne ist klar, dass es uns stört. Es kostet uns Zeit, Zeit ist knapp, wird leider immer knapper, da müssen wir in gewisser Weise entschleunigen.
Doch Wartezeit muss nicht unbedingt verschwendete Zeit sein.
Es gibt eben diese erzwungene Wartesituation, in der man dann, wenn es gut läuft, nach einer Weile auf einmal realisiert, Moment mal, meine Gedanken driften zu was ganz anderem ab. Ich denke auf einmal über etwas nach, über das ich lange nicht mehr nachgedacht habe. Und das kann man dann als einen produktiven Moment empfinden. Wenn man es nicht eben von vornherein immer nur als Störung eines völlig durchgeplanten Alltages begreift, dieses Hamsterrades, in dem wir treten und treten, und gerade das Warten, die Langeweile, das Raustreten aus diesem Hamsterrad kann uns ja die Möglichkeit geben, nochmal darüber nachzudenken, ob dieses Effizienzstreben, dieses Durchgetaktetsein wirklich der Sinn der ganzen Sache ist.
Das Problem, jede freie Minute wird sofort effektiv genutzt, zum Beispiel die Fahrt im ICE. Früher sah man oft Menschen, die verträumt aus dem Fenster schauten. Heute würden diese eher als Sonderlinge betrachtet. Der Soziologe Peter Forderer hat beobachtet, dass immer seltener Menschen beim Warten scheinbar nichts tun.
Dass man kein Sonderling sein möchte und sich sozusagen auch dann aktiv zeigt, wenn man es gar nicht unbedingt sein möchte, weil es so ungewöhnlich geworden ist, einfach nur aus dem Fenster zu schauen.
Permanente Aktivität ist angesagt. Das Warten hat ein schlechtes Image, sagt der Braunschweiger Bischof Christoph Mainz.
Das Warten wird einem jedenfalls nicht leicht gemacht in unserer Zeit, weil man das Gefühl auch hat, man muss eigentlich sozusagen alles ausnutzen, man muss alles reinpressen. Das sorgt ja ganz schön für Stress auch. Und ich glaube schon, dass das nicht so einfach ist, sich da so eine Kultur der Leere und des Wartens und der Stille zu bewahren.
Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass unser generelles Verständnis in kapitalistischen Gesellschaften eines ist, das Kontemplation nicht vorsieht. Jemand, der kontempliert, der vertut seine Zeit. Es gibt bei uns ein gewisses Mantra des ewig Aktivseins. Wir müssen alles sozusagen gestalten. Etwas gerade nicht zu tun, setzt sich dem Verdacht aus, Zeit zu vertun.
Jede kleine Pause, und sei es nur das Warten an der Supermarktkasse, wird gefüllt.
Dieses Warten müssen wird zunehmend häufiger ersetzt durch den Umgang mit dem Smartphone, durch die Rezeption von Nachrichten oder auch Botschaften, die uns mit anderen verbindet oder die wir aus dem Internet bekommen.
Die Kunst des Wartens besteht darin, inzwischen etwas anderes zu tun. Heinrich Spörl.
Der Soziologe Peter Forderer will den schnellen Griff zum Smartphone gar nicht verdammen.
Im Großen und Ganzen halte ich die Entwicklung für erfreulich, aber es ist nicht zu übersehen, dass natürlich auch etwas verloren geht, was sozusagen hinter diesem zunächst mal unangenehmen Warten müssen in früherer Zeit eben auch möglich war. Die Möglichkeit, aus der Not sich auf die reine Beobachtung des Hier und Jetzt zu beschränken, nachzudenken, eine Art Kontemplation zu erleben, über diese Dinge nachzudenken, auch über seine eigenen Befindlichkeiten.
Die Osnabrücker Psychologin Bettina Lamm warnt davor, selbst das Leben von Kindern und Jugendlichen durchzutakten.
Gerade für Kinder weiß man ja inzwischen, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn sie ab und zu auch mal Langeweile haben, weil es eben die Kreativität fördert, ne? Dass sie dann gezwungen sind, quasi sich irgendwas auszudenken, was sie mit der Zeit tun können. Und von daher glaube ich, insbesondere für Kinder in ihrer Entwicklung, ist es nicht gut, wenn die so einen durchgetakteten Stundenplan haben und da gar keine freien Phasen mehr drin sind.
Und das gelte nicht nur für Kinder, meint Peter Forderer.
Es wäre nicht ganz falsch zu vermuten, dass wir da diese Situation weniger auftauchen, weil wir eben jetzt sie sofort füllen können mit anderen Aktivitäten, dass wir dann eben auch weniger Neues entwickeln, uns weniger im Abstand und im Verhältnis zur Welt über Neues reflektieren, weil wir in den Phasen, in denen wir mit dem Smartphone die Zeit überbrücken, natürlich immer auch reagieren. Das ist etwas, was sicherlich die Kreativität nicht gerade fördert.
Das Warten an der Supermarktkasse ist äußerst unbeliebt, aber immerhin kann man da ja meist absehen, wie lange man warten muss. Schlimmer ist, wenn man, wie oft im Autostau, nicht weiß, wann es weitergeht.
Warten kann eine extrem unangenehme Erfahrung sein. Und sie ist es vor allem dann, wenn ich nicht weiß, ob das, worauf ich warte, überhaupt stattfinden wird. Und wenn ich nicht weiß, wenn es stattfindet, wann es dann stattfinden wird. Wenn ich nicht weiß, ob mein Asylantrag überhaupt bearbeitet wird und ob er dann positiv beschieden wird, dann ist die Wartesituation natürlich noch umso schlimmer.
Wir verbringen durchschnittlich rund 40 Stunden pro Jahr im Stau.
Ganz schwierig kann es werden, wenn man das Gefühl hat, man wartet in der falschen Schlange. Die anderen kommen offenbar schneller voran.
Hier ist es ja nicht nur das Warten, was unangenehm ist, sondern es ist ja gleichzeitig noch die empfundene Ungerechtigkeit. Wenn Sie mal dran denken, was es für manche bedeutet, jemand anderen vorzulassen. Das bedeutet für den Einzelnen vielleicht eine erneute Warterei um wenige Sekunden. Trotzdem erscheint es ja geradezu unmöglich, dass sich manche Menschen darauf einlassen. Nicht, weil sie keine 5 oder 10 Sekunden mehr warten möchten, sondern weil sie das dann einfach ungerecht finden. Es hat so ein bisschen was von, wenn ich das jetzt zulasse, dann gelten ja alle möglichen Regeln nicht mehr und ich werde in allen möglichen Dingen übervorteilt. Die Regel heißt, wir alle müssen gleichermaßen warten.
Der Mensch hat das Warten verlernt. Darin liegt das Grundübel unserer Zeit. William Somerset Maugham.
Das Gefängnis an der Schulenburger Landstraße in Hannover. Rund 600 Inhaftierte warten hier darauf, wieder in die Freiheit entlassen zu werden. Katrin Susanne Winters ist hier im Knast die evangelische Gefängnisseelsorgerin.
Die Männer warten hier ganz, ganz schön viel. Ich glaube, das, was die Männer hier lernen, ist warten.
Das sehen auch die Inhaftierten so.
Egal, was man macht, man muss warten.
Zum Beispiel auf den Tag der Entlassung.
Hauptsächlich warten wir natürlich auf den Tag X, aber das Ziel ist zu weit weg, um da jetzt drauf warten zu können. Also ich habe es mir angewöhnt, mir kleine Ziele zu setzen und auf die zu warten.
Bei mir ist es der 15.09. nächstes Jahres, wo ich rauskomme. Man zählt so runter.
Doch oft kennen die Gefangenen nicht das genaue Datum der Entlassung. Manche kommen in den Genuss einer Halbstrafenentlassung, andere können nach 2/3 der Haftzeit ihre Zelle verlassen. Manche müssen bis zum letzten Tag ihre Haftstrafe absitzen.
Ich sage immer, ich rechne mit dem letzten Tag, ne, weil wenn ich vorher rauskomme, freue ich mich umso mehr. Ansonsten würde ich mich verrückt machen.
Ich denke mal, das ist individuell. Natürlich wartet man auf den Tag, an dem man entlassen wird. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe eine längere Haftstrafe bekommen, da versucht man, sich an anderen Sachen zu orientieren. Hobby, Arbeiten. Aber diesen Entlassungstermin, der ist wohl zwar im Hinterkopf, aber man denkt da nicht tagtäglich dran. Ne?
Denn im Alltag hat man ohnehin ständig mit dem Warten zu tun.
In der Woche ist von 19.30 Uhr bis 6 Uhr ist die Tür komplett zu, über Nacht, wo man halt wartet, dass es den nächsten Tag wieder aufgeht, um die 8 Quadratmeter, die man hat, zu verlassen.
Ich bin ein Frühaufsteher, also ich bin spätestens um 4:30 wach. Um 6 Uhr wird der Haftraum aufgeschlossen, da beginnt das Warten schon mal auf 6 Uhr. Um 6.30 Uhr geht es zur Arbeit, warten, dass es 6.30 Uhr wird. Den Tag auf der Arbeit mehr oder minder motiviert hinter sich bringen, warten auf Feierabend. Dann ist die Freistunde, dann heißt es eben warten auf 16 Uhr, wenn die Postausgabe ist. Also eigentlich besteht der ganze Tag nur aus Warten.
Da wartet man halt drauf, dass man zum Telefon darf. Wenn das Telefon dann frei ist, da muss man dann auch wieder warten, weil dann andere gerade schneller waren.
Warten erfordert Geduld und das ist das Erste, was man hier im Knast lernen muss, Geduld zu haben. Sei es, man gibt Anträge ab und wartet auf die Beantwortung, sei es, man wartet auf seinen Besuch oder man wartet auf Post. Also warten ist hier allgegenwärtig.
Hier hat das Wort warten eigentlich eine ganz andere Perspektive, weil man wartet auf Kleinigkeiten, die draußen eigentlich selbstverständlich sind. Zum Beispiel einkaufen. Wir dürfen alle 14 Tage einkaufen und da wartet man natürlich sehnsüchtig drauf. Wir können ja nicht jederzeit zum Supermarkt gehen.
Ein Höhepunkt im Knastalltag ist für Gefangene wie Thorsten, Marcel und Matze der Besuch der Familie oder von Freunden.
Also wir haben jetzt einen Anspruch auf 4 Stunden Besuch im Monat. Ich splitte die in 4 Besuche à 1 Stunde. Und das ist das Highlight. Natürlich wartet man drauf, dass Frau und Kinder kommen.
Also ich freue mich jedes Mal, weil ich meine Freundin dann wieder sehe. Ne? Sie wartet ja auch draußen auf mich. Und das ist klar, ist das ein Highlight, wenn du Besuch kriegst. Also da zählt man nur die Tage runter.
Teilweise wartet man sogar, wenn es dann soweit ist mit dem Besuch, dann wartet man. Weil bei vielen Häftlingen ist mir aufgefallen, dass es halt vergebens ist. Meine, es werden Termine gemacht, die von außerhalb nicht eingehalten werden, weil sie plötzlich was anderes zu tun haben. Weil draußen die Welt läuft ja auch weiter. Das ist doppelt so hart. Also bei mir persönlich ist es so, dass ich sogar warte, bis wieder Einschluss ist, weil das Drumherum, das ist nicht immer gut, wenn man da 365 Tage im Jahr mit denen zusammen ist.
Warten auf Weihnachten hat im Knast eine ganz andere Bedeutung, sagt die Gefängnisseelsorgerin Katrin Susanne Winters.
Ich glaube, Weihnachten spielt hier eine immens große Rolle, emotional, weil sie Weihnachten nicht zu Hause sind. So war jetzt zum Beispiel die Diskussion, ob Weihnachtsbaum im Hafthaus oder nicht, waren die Männer sehr, sehr gespalten. Nee, ich will so ein Ding gar nicht sehen, damit ich nicht an Weihnachten so erinnert werde. Die Adventszeit jetzt, das ist hier eine völlig andere emotionale Zeit. Das merkt man, dass die Männer ganz anders, weil die viele, viele haben Kinder. Es gibt keine Weihnachtspakete mehr wie früher.
Weihnachten spielt eine große Rolle. Ich frage mich manchmal, wer wartet eigentlich mehr? Wartet die Familie draußen mehr, dass Papa wieder oder der Mann wieder nach Hause kommt? Oder sind wir Inhaftierten, die mehr warten? Weihnachten ist die Zeit, wo man aufpassen muss, dass man nicht irgendwo in Depressionen verfällt, ist klar. Man muss sich eben selbst wieder hochziehen und das Beste draus machen.
Weihnachten ist meistens immer so die Zeit, wo man sich als Häftling zurückzieht. Weil man nicht bei seinen Liebsten sein kann, bei seinen Bekannten oder Familie. Man wartet eigentlich darauf, dass Weihnachten wieder vorbei ist. Man wird hier immer ziemlich schnell depressiv.
In Deutschland verbringen in diesem Jahr rund 65.000 Inhaftierte Weihnachten hinter Gittern.
Warten auf Weihnachten, warten auf Heiligabend, auf die Geschenke. Eine echte Herausforderung, vor allem für Kinder. Die 18-jährige Laura erinnert sich an ihre Kindheit und an das Warten auf die Bescherung.
Das war immer ganz schlimm als Kind, weil man will als Kind natürlich sofort diese Geschenke sehen und wissen, was man bekommen hat. Und dann hieß es ja immer so, ja, wir müssen noch warten, wir gehen erst in die Kirche und dann war der Weihnachtsmann da. Das war als Kind schon ein echtes Kribbeln.
Lange Zeit glaubte Laura noch an den Weihnachtsmann.
Das war eigentlich total witzig. Wir sind halt dann immer in die Kirche gegangen. Und dann jedes Jahr, das ist mir aber jetzt erst in späteren Lebensjahren aufgefallen, musste mein Vater immer wieder zurück, weil er irgendwas vergessen hat. Er hat sein Handy vergessen, er hat vergessen, Kerzen auszumachen oder sonst irgendwas. Ja, und dann bin ich irgendwann dahinter gekommen, so, vielleicht hat er in der Zeit dann die Geschenke schon mal hingelegt.
Für viele Kinder ist es fast eine kleine Folter, wenn sie noch warten müssen, bevor sie die Geschenke auspacken dürfen. In vielen Familien werden noch Lieder vor dem geschmückten Baum gesungen. Manchmal kommt das Festessen vor der Bescherung oder es wird gewürfelt, wer sein Päckchen auspacken darf. Wie schwer Kindern das Warten fällt, hat Bettina Lamm erforscht. Die Psychologin ist Leiterin des Niedersächsischen Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung in Osnabrück. Sie hat mit ihrem Team den in den USA von Walter Mischel entwickelten Marshmallow-Test verwendet.
Jetzt habe ich den Mohrenkopf für dich. Und den darfst du auch essen. Aber ich gehe jetzt kurz raus, ja? Und wenn du wartest, bis ich wiederkomme, würde ich dir noch einen zweiten geben. Bis gleich.
Dieses Warten ist für die Kinder dann natürlich sehr schwierig. Die Kinder waren in unserer Studie 4 Jahre alt und müssen dann eben dieses Verlangen nach der Süßigkeit zurückstellen, um es auszuhalten, bis der Versuchsleiter zurückkommt.
Bettina Lamm hat in der Studie das Verhalten von Kindern aus Deutschland und Kamerun verglichen.
Die Befunde waren sehr überraschend dahingehend, dass die deutschen Kinder, die wir untersucht haben, ungefähr zu 30% es geschafft haben zu warten, während die Kinder in den kamerunischen Dörfern ein umgekehrtes Bild gezeigt haben. Also 70% der Kinder konnten warten und nur 30 haben vorzeitig die Süßigkeit probiert.
Gravierende Unterschiede ergaben sich auch, wie die Kinder gewartet haben.
Die deutschen Mittelschichtkinder hier warten, wie man das auch in vielen YouTube-Videos sehen kann. Die sind ganz aktiv, zappeln rum, spielen mit der Süßigkeit, versuchen sich irgendwie abzulenken, auch durch Singen, Erzählen, was auch immer. Die kamerunischen Kinder haben zu großen Teilen einfach ganz ruhig da gesessen und gewartet. Da sind sogar einige eingeschlafen. Also auch wie gewartet wird, unterscheidet sich maßgeblich.
Dass die Kinder unterschiedlich warten, hänge vor allem mit den Alltagserfahrungen und den kulturellen Werten zusammen, die den Kindern jeweils vermittelt werden.
Wenn man das Warten sich anschaut, gerade in diesem Test, dann ist das ja etwas, wo man so ein Stück weit ausgeliefert ist der Situation. Man weiß nicht, wie lange das dauert. Man kann die Wartezeit nicht beeinflussen durch sein Verhalten, sondern man muss es irgendwie einfach aushalten. Und das ist etwas, was für die deutschen Kinder sehr untypisch ist. Denn die deutschen Mittelschichtkinder werden dazu erzogen, dass sie aktive, selbstbestimmte Individuen sind, die autonom Entscheidungen treffen und ihre eigenen Wünsche, Präferenzen äußern und sich auch dafür einsetzen, die zu bekommen. Und dem widerspricht dieses Warten ein Stück weit.
Wie unterschiedlich man in verschiedenen Kulturen wartet, das weiß die Mexikanerin Maria Camacho-Mohr, Mitarbeiterin der Uni Hildesheim.
Es geht darum, dass in Mexiko wir eine andere Verfassung von Zeit haben, denke ich. In Mexiko wartet man oft und viel, aber unterschiedlich. Wer zum Beispiel in der Hierarchie niedriger ist, muss oft länger warten als jemand, der in der Hierarchie höher ist.
Das Warten hat allerdings auch in unserer Gesellschaft mit hierarchischen Strukturen zu tun, sagt der Soziologe Peter Forderer.
Es war schon immer ein Machtinstrument. Herrschende haben schon immer warten lassen. Das sehen wir auch heute noch. Sie müssen gar nicht nur in die internationale Politik gehen, wo eine große Frage ist, wer wartet auf wen, sondern das finden wir auch natürlich in Alltagssituationen, ganz viel in beruflichen Kontexten. Ein Bediensteter wird von seinem Arbeitgeber warten gelassen, im umgekehrten Falle kommt es so gut wie nie vor. Es ist ein Produkt aus hierarchischen Strukturen, aber es befestigt diese auch, es bestätigt sie. Wer ist oben und kann den anderen warten lassen und wer ist unten und muss warten?
Bettina Lamm weist darauf hin, dass die Kinder in Kamerun sich bereits an die sozialen Strukturen angepasst haben.
Von ihnen wird erwartet, dass sie ihren Platz in der Gruppe oder in der sozialen Hierarchie finden und nicht ihre eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen, sondern sich denen der Gruppe unterordnen. Und von daher ist diese Wartesituation eher etwas, was wahrscheinlich vertrauter ist. Und deshalb können sie das dann auch besser.
Eine Minute hat 60 Sekunden, überall auf der Welt. Und dennoch ist Zeit nicht immer das Gleiche, erläutert die Osnabrücker Psychologin.
Insgesamt das Zeitverständnis ist natürlich sehr unterschiedlich in den verschiedenen Kulturen. Dazu gibt es kulturvergleichende Untersuchungen, eine ziemlich große in vielen Ländern. Und da wurden mehrere Maße erhoben, nämlich wie schnell die Leute gehen oder wie genau Uhren an öffentlichen Orten gehen und wie schnell so eine einfache Bearbeitung im Postamt funktioniert. Und daraus wurden dann eben Kulturen differenziert, die eben ein sehr striktes Zeitverständnis haben. Und da hat sich ein ganz deutliches Nord-Süd-Gefälle beispielsweise gezeigt oder eben auch zwischen afrikanischen und westlichen Kulturen.
Dieses unterschiedliche Zeitverständnis kennt auch Maria Camacho Mohr. Die Mexikanerin lebt seit 16 Jahren hier und ist mit einem Deutschen verheiratet.
Wenn ich persönlich sein darf, wenn wir ein Essen mit den Schwiegereltern haben und wenn wir doch eine halbe Stunde später ankamen, dass vielleicht meine Schwiegereltern schon essen. In Mexiko wiederum, wenn man eine Verabredung hat zum Essen zu Hause, wenn die eingeladenen Gäste zu dem Zeitpunkt kommen der Einladung, dann treffen sie einen Gastgeber, der noch nicht fertig ist. Du musst eine Stunde später kommen, damit alles fertig ist.
Bettina Lamm hat gelernt, wie sehr die Zeitphilosophie von der jeweiligen Kultur abhängt. Zum Beispiel, ob Wartezeit immer als verlorene Zeit angesehen werden muss.
Wir haben diese Vorstellung, Zeit ist Geld und dann ist Warten verlorene Zeit. Das muss ja nicht jeder so sehen, ne? Wenn man so eine Vorstellung hat von der Weg ist das Ziel oder so anderen Philosophien, dann ist Warten vielleicht gar nicht so schlimm.
Wir warten nicht, nee. Wir leben.
Sagt die Mexikanerin Maria Camacho Mohr. Doch die Ökonomisierung vieler Bereiche in einer globalisierten Welt führt immer mehr dazu, dass sich das westliche Pünktlichkeitskonzept durchsetzt, auch wenn dies nicht so einfach geht.
Es gibt Personen, die jetzt ein bisschen so den Mexikanern sagen, wir müssen uns ändern und lernen, pünktlicher anzufangen. Aber ich glaube, es wird Jahre dauern, bis das wirklich wahr wird, wenn überhaupt.
Zurück zu dem berühmten Marshmallow-Experiment. Walter Mischel wollte mit seinem Experiment über den Belohnungsaufschub zeigen, wie wichtig Selbstbeherrschung und Kontrolle ist.
Das ist natürlich ja auch eine wichtige Kompetenz, dass man eben bestimmte momentane Bedürfnisse zurückstellen kann, um langfristige Ziele zu verfolgen und zu erreichen.
Der in Wien geborene amerikanische Psychologe hat mit seinen Experimenten Ende der 60er Jahre begonnen.
Michel hat ja die Kinder, die mit 4 Jahren da untersucht wurden, dann als Jugendliche nochmal untersucht und auch als Erwachsene. Also inzwischen sind die über 40 und wurden immer noch von ihm untersucht. Und da haben sich eben viele Zusammenhänge gezeigt. Also die Kinder, die im Vorschulalter warten konnten, die haben bessere Schulabschlüsse erreicht, sind in sozialer Kompetenz besser, haben stabilere Ehen, haben bessere Jobs. Also wirklich eine Vielzahl von sehr positiven Konsequenzen, die offensichtlich damit irgendwie zusammenhängen.
Alles nimmt ein gutes Ende für den, der warten kann. Leo Tolstoi.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Warten kann so hart sein. Zu langes Warten kann lebensgefährlich werden für Menschen, die dringend ein Organ benötigen. Wie Luisa Huwe. Bei der jungen Frau wurde vor 11 Jahren ein gutartiger Tumor entdeckt, der ins Herz wuchs. Als die Studentin vor 2 Jahren Herzrhythmusstörungen bekam, entschlossen sich die Ärzte zu einer Operation.
Das hat dann aber nicht so geklappt wie erwartet. Ich war insgesamt 10 Wochen im Krankenhaus, weil der Tumor so verwachsen war, dass zu viel Muskelgewebe mit entfernt worden ist. Dann war ich an der Herz-Lungen-Maschine. Dann musste notoperiert werden, ich musste reanimiert werden. Ich war ein paar Tage im künstlichen Koma und irgendwann nach 1-2 Wochen bin ich dann langsam zu mir gekommen.
Mittlerweile geht es der 24-Jährigen etwas besser. Aber sie kann höchstens bei der Seniorenreha mitmachen, muss beim Treppensteigen immer wieder Pausen einlegen. Neulich ist sie im Blumenladen plötzlich umgekippt. Doch ihre Chancen auf ein neues Herz, auf eine Organtransplantation sind gering. Luise Huwe erläutert die Dringlichkeitsstufen.
Es gibt da 2 Stufen sozusagen. Einmal HU, das steht für High Urgent, sehr dringend. Das sind die Patienten, die im Krankenhaus warten. Und dann gibt es den Status T, den habe ich, das heißt transplantabel. Und mit dem Status ist es eigentlich unwahrscheinlich, jetzt von der Liste weg transplantiert zu werden, sage ich mal. Also dann müsste es sich schon verschlechtern, damit ich da irgendwie eine Chance habe, jetzt zeitnah was zu bekommen.
Für Luise Huwe wäre wahrscheinlich die einzige Chance auf ein neues Herz, wenn es ihr wieder wesentlich schlechter ginge.
Also ich warte nicht darauf, dass es schlechter wird. Wenn ich jetzt noch die Chance habe, das länger rauszuzögern, dann ist das auf jeden Fall besser. Deswegen sehe ich das gerade als eine Zeit, die wertvoll ist. Aber es gab auch Zeiten, da habe ich gedacht, Mensch, wenn es jetzt schlechter werden könnte. Also blöd wäre das ja auch nicht, weil dann hätte ich wieder bessere Chancen.
Wo sie genau im Ranking der Herztransplantationen steht, lässt sich gar nicht sagen.
Das ist ja also für mich überhaupt nicht transparent. Bei meinem Status gehört einfach eine Menge Glück dazu. Eine Ärztin hat gesagt, das ist wie ein Sechser im Lotto, wenn man von der T-Liste transplantiert wird.
Der Transplantationsmediziner Gregor Warnecke ist Oberarzt an der Medizinischen Hochschule Hannover. Auch er ist nicht glücklich mit dem System der Herzzuweisungen.
Patienten, die nicht hochdringlich gelistet sind, erhalten gar keine Angebote, weil dafür die Zahl an Spenderherzen nicht ausreicht. Es ist ein ganz schwieriges System, weil die medizinischen Kriterien, die erfüllt sein müssen, um einen hochdringlichen Wartestatus zu erreichen, sind so scharf formuliert, dass Patienten, die diese Kriterien exakt erfüllen, eigentlich nur eine sehr kurze Lebenserwartung haben, die kürzer ist als die Wartezeit, die die Patienten im hochdringlichen Wartestatus heutzutage haben. Das ist ein Problem, was sich in den Schwanz beißt.
Von Organ zu Organ ist das Zuweisungssystem sehr unterschiedlich. Bei den Lungen sei es wesentlich transparenter und gerechter, meint Gregor Warnecke.
Es ist ein System, in dem jedem Patienten auf der Warteliste ein Punktwert vergeben wird, der die Dringlichkeit, aber auch die Erfolgsaussicht, die Dringlichkeit etwa zu 2/3 und die Erfolgsaussicht zu etwa 1/3 wertet. Und dadurch, je höher der Punktwert ist, desto höher oben auf der Warteliste ist der Patient.
Dieses System sei sehr ausgeklügelt und weise mehr als 20 Parameter auf. Martin Witte liegt in der MHH bereits seit mehr als einem Jahr.
Ja, ich bin deswegen so lange hier, weil ich auf ein neues Herz und auch auf eine neue Leber warte. Und die Wartezeit ist halt sehr, sehr lang, weil die Wahrscheinlichkeit, eine Leber und ein Herz zu bekommen, halt entsprechend schwierig ist. Es ist ja schon schwierig, allein schon ein Herz zu bekommen. Man muss erstmal akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Ich muss hier in der Klinik bleiben. Falls was kommt, muss ich natürlich vor Ort sein.
Obwohl er in Hannover wohnt, kann er nicht zwischendurch mal nach Hause.
Das ist wegen der unmittelbaren Bereitschaft. Und es geht auch darum, dass man hier täglich unter ärztlicher Kontrolle ist, dass man das Gewicht hält, dass die Blutwerte stimmen. Deswegen wird man hier medizinisch überwacht.
Obwohl er eigentlich permanent auf den entscheidenden Anruf von Eurotransplant wartet, denkt er nicht immer daran.
Wir machen so manchmal so kleine Witze, wenn der Hubschrauber hier langfliegt. Aber eigentlich verdrängt man das eher. Ich glaube, man wird dann erst richtig nervös, wenn es wirklich losgeht. Also wenn jemand reinkommt und sagt, jetzt rasieren, waschen, umziehen, es geht los. Dann, denke ich mal, kommt der ganz große Flattermann.
Da Martin Witte gleich 2 Organe braucht und eine Transplantation von vielen Faktoren abhängt, weiß er nicht, wie lange er noch warten muss.
Es ist ja nicht wie bei einer Parkplatzvergabe, dass man eine Liste steht, die von oben nach unten abgearbeitet wird, sondern es gibt da unglaublich viele Parameter, die müssen einfach passen.
Der Transplantationsskandal hat auch manche Patienten verunsichert. Oberarzt Gregor Warnecke weiß das. Allerdings.
Natürlich fragen Patienten danach, wie lange sie noch warten müssen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in meiner ganzen Zeit, die ich hier arbeite, noch nie einen Patienten erlebt, der versucht hätte, ein unsittliches Angebot oder so etwas zu machen. Ich glaube auch, weil die Patienten sehr genau wissen, wie unmöglich es in Deutschland ist, sowas zu machen.
Martin Witte hat schon etliche auf seiner Station gesehen, die vor ihm ein neues Organ bekommen haben.
Es gibt Leute, die liegen hier 14 Tage und haben schon Glück. Es gibt Leute, die liegen hier 8 Monate oder wie ich noch länger. Eine Prognose kann man da einfach nicht abgeben.
Einmal war es bei ihm fast soweit.
Ich habe auch mitbekommen, dass es ein Organ gab, was für mich hätte sein können, aber was dann bei näherer Betrachtung dann doch eben nicht ausreichend gut war.
So einen Fehlalarm hat auch Rainer Blum erlebt. Der Bremer liegt ebenfalls in der MHH und wartet auf ein Herz.
Ich hatte jetzt ja gerade vor 4 Wochen oder 3 Wochen den Fall, dass schon losgeflogen worden ist, um Organ zu holen. Aber das Organ war nicht gut und es wurde hier, die Anschlüsse am Hals wurden schon gelegt. Aber das Organ war nicht gut. Man muss eben hoffen, dass irgendwas passiert.
Rainer Blum hat ein Kunstherz, das permanent entzündet ist.
Also ich brauche vom Prinzip her ein Spenderherz, um überhaupt überleben zu können. Ich bin High Urgent gelistet, weil das Kunstherz, was ich drin habe, meine Brust vorne ist, also hatte die Entzündung und jetzt ist es aufgegangen und das Kunstherz drückt nach draußen.
Wir haben natürlich immer bessere Methoden entwickelt, die Patienten am Leben zu erhalten. Es gibt Maschinen, die den Kreislauf unterstützen können. Aber es gibt immer noch Fälle, die auf der Warteliste versterben.
Ob er früh genug ein Organ bekommen wird, weiß Rainer Blum nicht. Er kann es nur hoffen.
Die Frage ist, ob man durchhält bis dahin. Ne? Das ist die Frage. Ansonsten, ich hoffe das. Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Man hofft eben, dass man das schafft und dass es danach gut ist. Weil so im Moment, wie es jetzt ist, wäre es keine Alternative für mich.
Die durchschnittliche Wartezeit für ein Spenderherz beträgt in Deutschland zwischen 6 Monaten und 2 Jahren.
Im Moment sind alle Kundenberater im Gespräch. Bitte warten Sie. Bitte halten Sie unbedingt Ihre Kundennummer bereit. Die Wartezeit beträgt etwa 14 Minuten.
Wer in einer Warteschleife landet, hat gute Chancen, eine Ansage zu hören, die im Studio von Jens Bernewitz produziert wurde. Hier in den NOAH-Studios in Hannover-Hainholz entstehen professionelle Warteschleifen.
Gut, Katrin, ich habe schon mal gepegelt. Dann können wir eigentlich loslegen, wenn du möchtest.
Drücken Sie die 1 für Home Choice, 2 für Prismaflex.
Die Schauspielerin Katrin Decker spricht einige Ansagen ein. Jens Bernewitz kennt die Wünsche der Kunden.
Ja, also ich finde eigentlich alles schick. Ich hab's nur immer ganz gerne. Wie du weißt, drücken Sie die und dann vielleicht eine ganz kleine Zäsur, dass man weiß, dass da mehrere Sachen. Drücken Sie die.
Soll ich da nochmal ansetzen?
Ich würde sagen, ja.
Drücken Sie die 1 für Home Choice.
Katrin Decker spricht die nächste Schleife ein.
Guten Tag und herzlich willkommen bei der Kommunikationsservice GmbH. Leider sind im Moment alle Leitungen belegt. Bitte haben Sie etwas Geduld. Sie werden mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden.
Genau, das klang jetzt relativ frisch und dynamisch. Und jetzt haben wir manchmal auch Leute, die wollen es dann auch wirklich so ein bisschen extra deutlich und langsam haben. Vielleicht können wir das ja nochmal einmal vergleichsweise anbieten.
Guten Tag und herzlich willkommen bei der Kommunikationsservice GmbH.
Warteschleifen sind oft ein Aushängeschild für ein Unternehmen. Rund 80% der Erstkontakte zu einer Firma laufen über das Telefon. Entsprechend professionell und angenehm sollte der erste Eindruck sein. Die Schauspielerin Katrin Decker muss aber auch manchmal unangenehme Ansagen aufnehmen.
Vielen Dank für Ihre Geduld. Unsere Mitarbeiter befinden sich noch immer im Gespräch. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.
Zuerst werden Sie Leute in die Warteschleife geschickt, dann warten Sie und dann vielen Dank für Ihre Geduld. Können Sie später wieder anrufen. Da freut man sich immer.
Die Anfragen von Unternehmen, die Bernewitz bekommt, sind ganz unterschiedlich.
Es reicht von einer Ansage als Begrüßungsansage oder so bis hin zu 2000 Ansagen, wenn man ein ganzes Telefonsystem irgendwie bestückt. Kommt nicht so häufig vor, aber hatten wir halt einmal für Amazon, wo sie den gesamten Shop von Amazon sozusagen umgesetzt haben als Telefongeschichte. Für mich wäre es auch furchtbar, aber man kann dann theoretisch sich durchklicken, immer warten zwischendurch und jetzt seine Bestellung aufgeben. Das und das kostet es dann, wird dann quasi, gibt immer Feedback von der Telefonanlage und dann irgendwann bestellen sozusagen.
Der Kunde muss dann die Fragen des Computers beantworten, um weitergeleitet zu werden.
Dann kommt das berühmte, ich habe Sie nicht verstanden. Ich habe Sie leider immer noch nicht verstanden.
Wir haben uns da das oft ausgemalt, irgendwie, als wir das aufgenommen haben, dass das so ein ganz schön nervig sein kann. Ja.
Oh, ich habe tatsächlich einen Kunden, da gibt es 5, 6 Varianten. Ich habe sie immer noch nicht verstanden. Ich habe sie leider immer noch nicht verstanden. Man wird immer einfühlsamer, damit der andere nicht gleich das Fenster aufmacht und rausspringt.
Die Texte der Warteschleifen würden doch alle sehr ähnlich klingen, sagt der Tontechniker.
Womit der Kunde halt sein Image eigentlich vertritt, ist dann die Musik. Manche wollen das rockig, also es muss nicht diese typische Dudelmusik sein, sondern manche wollen irgendwie was Jazziges haben, um da irgendwie ein bisschen was Edleres oder sowas irgendwie zu repräsentieren. Also damit kommt eher so diese Imagegestaltung, glaube ich, zustande.
Nach einer Untersuchung der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover kommt es bei den Kunden gut an, wenn die Warteschleifenmusik zum Produkt passt. Zum Beispiel ein Zuckerhersteller, der einen mit Sugar Baby Love warten lässt. Sugar Baby Love, Sugar Baby Love. Beim Kunden kommen unprofessionelle Warteschleifen nicht gut an. Wenn eine Warteschleife billig hergestellt werde, dann spüre das der Kunde sofort und übertrage diesen Eindruck auf das Unternehmen. So ein Ergebnis der hannoverschen Studie. Jens Bernewitz ärgert sich immer, wenn er selbst in einer Warteschleife hängt und er hört eine Ansage aus der Steinzeit der Anrufbeantworter.
Das gibt auch ganz schlimm Mozarts kleine Nachtmusik oder sowas, was früher irgendwie grundprogrammiert war mit so einer Computermelodie.
Wenn unser Thema das Warten ist, dann gehört natürlich auch das Warten auf die große Liebe dazu.
Ich warte schon so lange auf den einen Moment.
Auch die Zwölftklässler Laura und Inken warten auf den einen Moment.
Also man wartet, glaubt darauf, dass endlich der Richtige kommt. Man ist halt auch ungeduldig so, wann kommt er denn jetzt? Und ist er das vielleicht, wenn ich einen Jungen auf der Straße sehe?
Und ich glaube, das ist halt dieses Ungewisse, was es halt eigentlich an sich spannend macht, aber eben auch so ist, dass man sich denkt so, also man ist sich halt nie sicher, okay, war das da jetzt der Richtige, habe ich die Chance verpasst?
Der Beziehungspsychologe Markus Ernst ist Berater bei der Online-Partnervermittlung Parship. Seine Erfahrung?
Ich bin mir ganz sicher, dass die Leute auf der Suche nach der langfristigen erfüllenden Beziehungen sind. Der Wunsch nach der großen exklusiven Liebe ist da.
Der jugendliche Jasper will sich aber nicht zu sehr aufs Warten fixieren.
Warten ist immer so ein bisschen übertrieben, finde ich, weil man halt ja das irgendwie hinkriegen muss, ohne das zu suchen. Und wenn man das halt einfach so nimmt, wie es kommt und sich das so auf sich zukommen lässt, dann ist es besser definitiv, als wenn man da täglich versucht, darauf zu warten und das täglich zu finden.
Vor allem sei es schlecht, sich zu konkret auf einen Märchenprinzen oder Prinzessin festzulegen, meint der Psychologe Markus Ernst.
Wenn ich natürlich ganz konkrete Vorstellungen habe, auch was das Äußere betrifft und muss blond, braunäugig, so und so groß sein und so, wenn die Ansprüche da ganz extrem sind und die Vorstellungen ganz klar, dann macht es das natürlich schwierig, weil da viele durch das Suchmuster durchfallen sozusagen. Keep me searching.
Ein Problem sei, so Markus Ernst, dass viele Menschen immer länger auf die große Liebe warten müssen, weil die Ansprüche gewachsen seien.
Es ist einfach unheimlich viel, was von außen auf die Singles einströmt und so dieses, was einem vorgegaukelt wird, wie das Leben sein muss, wie die Partnerschaft sein muss, der Beruf sein muss. Man hat manchmal so den Eindruck, es muss alles perfekt und optimiert und gecoacht sein und so ist es dann eben auch bei der Suche nach der großen Liebe. Und das macht es, glaube ich, manchen Menschen schwer, weil sie das so wahnsinnig hochstellen und wirklich den Anspruch haben, dass alles stimmt. Insofern ist das natürlich eine gewaltige Hürde, die manche Menschen sich da stellen. Ich glaube, es würde gut tun, wenn man da so ein bisschen runterkommt und sich vielleicht auf das Wesentliche wieder besinnen kann.
Männer hätten gerade am Anfang der Partnersuche oft sehr hohe Ansprüche, Frauen dagegen in der Regel bessere Chancen auf eine neue Beziehung.
Frauen sind häufig reflektierter und wissen besser, warum vielleicht vergangene Beziehungen gescheitert sind. Die haben sich mehr mit der eigenen Person meist auseinandergesetzt. Das ist ein Unterschied.
Glücklich ist, wer erst gar nicht auf die große Liebe warten muss, wie die 18-jährige Alena.
Ich hatte halt nie das Problem, dass ich auf irgendeine Liebe oder auf einen Freund gewartet habe, weil es ja einfach so passiert ist.
Oder wie bei Morlin und ihrer Freundin Josephine.
Bei uns beiden ist es so, dass wir unsere große Liebe eigentlich schon gefunden haben und deswegen darauf nicht mehr warten müssen.
Das war heute unser Thema. Ich warte schon so lange, warum man nicht so gern wartet und das Warten dennoch schön sein kann. Im Studio verabschiedet sich Michael Hollenbach.